Kaum im Amt hat die Regierung Merkel-Müntefering die Frage aufgeworfen und inzwischen mehrfach bekräftigt, dass sie über die Einrichtung bzw. den Ausbau eines Niedriglohnsektors mehr Beschäftigung erreichen will. Sie hat in diesem Zusammenhang eine Neuauflage der Debatte über Kombilohn und Mindestlohn angezettelt. Eine Debatte, an der sich jetzt viele andere Kapitalverbände, Gewerkschaft, Parteien beteiligt haben und noch beteiligen. Die Ankündigung der Regierung der Großen Koalition ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Einmal lässt die Regierung keinerlei Zweifel darüber aufkommen, dass sie, wie übrigens die Vorgängerregierungen gleichermaßen, eine staatliche Zuständigkeit, vielleicht auch Mitzuständigkeit, in Lohnfragen ganz selbstverständlich für sich reklamiert. Bemerkenswert ist es insofern, als man doch immer glauben sollte und vor allen Dingen die Leute, die professionell hier in diesem Haus verkehren, geglaubt haben und noch glauben, dass Lohnfragen ausschließlich eine Sache der Tarifautonomie, also eine Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit, vertreten durch die Gewerkschaften sind, aus der der Staat sich herauszuhalten habe. Wenn jetzt also der Staat sagt, Kombilohn, Mindestlohn, da zetteln wir eine Debatte an, da legen wir Modelle vor, ist das erstmal das glatte Gegenteil von dem, was die Tarifautonomie-Ideologie behauptet. Da gibt es also Klärungsbedarf. Zweitens ist bemerkenswert, vielleicht auch für viele hier im Saal nicht, dass die staatliche Zuständigkeitserklärung ganz in der Frage aufgeht, wie der Lohn der Klasse der Lohnempfänger noch effektiver als Standortressource einzusetzen ist. Der angesprochene Niedriglohnsektor gilt ja dieser politischen Erklärung zufolge nicht etwa als Schande im deutschen Hochlohnland, eine Schande, die abgeschafft werden muss. Offensichtlich gilt der Niedriglohnsektor als auszubauende Größe, und zwar als Resultat der Politik auszubauende Größe. Es ist kein Geheimnis, der Niedriglohnsektor gilt als eines der zentralen Instrumente der Standortpolitik, also jener Politik, um das nur ganz kurz anzudeuten, mit der die nationale Ökonomie und die Sozialpolitik ganz ausschließlich in den Dienst weltweiter Konkurrenzerfolge hiesiger Kapitale gestellt werden soll. Eines Dienstes, der darin besteht, dass in der Vergangenheit, wie man weiß, flächendeckend Löhne gesenkt worden sind. Deswegen ist drittens bemerkenswert, und das soll einfach durchaus mal gesondert erwähnt werden, dass die neue Regierung, wie übrigens die alten auch, den Lohn ganz anders schätzt als diejenigen, die ihn verdienen müssen. Sie will nicht die Frage erörtern, inwieweit der Lohn denn noch taugliches Lebensmittel für ihre Bezieher ist, beziehungsweise wie er wieder taugliches Lebensmittel werden kann, sondern die Regierung interessiert sich mit dieser Ankündigung allein dafür, was sich mit dem Lohn, und das heißt natürlich immer zugleich auch mit den Lohnbeziehern, noch alles anfangen lässt, um auf dem Standort Wachstum und Beschäftigung voranzubringen. Sie betrachtet also den Lohn, den nationalen Lohn insgesamt der Klasse der einkommensabhängigen Menschen, nicht so sehr als das von ihnen, wie sagt man, redlich verdiente, als das in ihrer Verfügung, in ihrer privaten Verfügung stehende Geldquantum, für das sie immerhin den Betrieben so einiges an Arbeit abgeliefert haben, sondern irgendwie scheint die Regierung, immer die Vorgängerregierungen gleich mit, den Lohn als eine Art von, ich sag mal vorsichtig in Anführungszeichen, Staatseigentum, zumindest als dem Staat verfügbare und dienstbare Ressource zu betrachten und benutzen zu können. Dass dies nicht nur eine Betrachtungsweise ist, die in Reden zum Ausdruck gebracht wird, sondern die Ankündigung einer Kampfansage, Ankündigung vielleicht sogar der Fortsetzung einer Kampfansage an die Adresse der Lohnbezieher darstellt, ergibt sich daraus, dass die Regierenden das inzwischen ja auch schon als Programm vorgelegt haben oder vorzulegen beabsichtigen. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Lohn in der letzten Zeit aber auch von anderer Seite her in die Schlagzeilen geraten ist. Da hat die IG Metall in Nürnberg bei der AEG 6 Wochen gekämpft mit dem Ziel, auf jeden Fall weiterhin in diesem Werk Lohn beziehen zu können. Da gab es mehrwöchige, ja sogar mehrmonatige Kämpfe im öffentlichen Dienst, mit denen Verdi verhindern wollte, dass für den gleichen Lohn mehr gearbeitet werden soll. Und schließlich gab es die vielleicht etwas kürzeren, aber immerhin auch Tarifkämpfe bei der IG Metall, die mit einer Lohnforderung von 5% angetreten ist. Was da rausgekommen ist, weiß vielleicht der eine oder andere. Den Medizinerstreik ordne ich hier nicht runter, kann man vielleicht daran schon sich klar machen, wer mit 30%iger Lohnforderung antritt, gehört nicht in diese Kategorie. Das gilt bei Gewerkschaften nämlich heute als Kommunismus und ist nicht erlaubt. Lauter gewerkschaftliche Kämpfe also, tatsächliche Kämpfe, Streiks, kann man nicht bestreiten, wenngleich auf den ersten Blick nicht so recht zu erkennen ist, ob diese Aufkündigung des sozialen Friedens von diesen 2 bis 3 Gewerkschaften tatsächlich so etwas wie ein konzertierter gewerkschaftlicher Gegenangriff gegen die staatlicherseits reklamierte und auch in Angriff genommene Lohnzuständigkeit mit ihrer Instrumentalisierung für den Standort ist. Damit ist eigentlich das Spektrum dessen umrissen, was ich ansprechen will heute. Ich will das mal auf 3 Fragen reduzieren. Die erste Frage: Was hat es damit auf sich, wenn Politiker über das Verdiente, über das bisschen verdiente Privateigentum in Geldform von Lohnarbeitern umstandslos befinden, verfügen, als sei das so etwas wie Staatseigentum? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, welchen neuen, vielleicht auch gar nicht neuen Umgang mit dem Lohn kündigen Sie mit der Debatte über den Niedriglohnsektor mit Kombilohn und Mindestlohn eigentlich an? Und die dritte Frage, ich weiß gar nicht, ob wir zu der noch kommen, vielleicht wird es auch nur eine Fußnote, müssen wir mal schauen. Was hat es mit den gewerkschaftlichen Kämpfen der letzten Wochen und Monaten auf sich, die sich ja auch auf den Lohn bezogen, auf das Lohnleistungsverhältnis bezogen? Diese 3 Fragen will ich zu beantworten versuchen, zunächst mal, indem ich etwas sehr allgemein einsteige. Das ist mir wichtig. Ich will am Anfang mal sehr allgemein und getrennt von der aktuellen Debatte was sagen über das Verhältnis von Staat und Lohn. Ich will diese Sache aufklären mit der staatlich reklamierten Lohnzuständigkeit, was es damit auf sich hat. Das Zweite ist, ich will dann daraus ein paar Schlussfolgerungen ziehen über die Art und Weise, wie der Lohn bislang als Standortressource benutzt worden ist. Dann drittens die Konsequenzen ziehen für das, was es mit der Kombi- und Mindestlohndebatte auf sich hat. Und viertens, wie gesagt, wenn wir noch dazu kommen, die gewerkschaftlichen Streiks versuchen, da in dieses politische Panorama einzuordnen. Zum ersten Punkt. Ich fange mal so an, hinsichtlich der Tarifautonomie wie schon angedeutet, ein großes Missverständnis. Tarifautonomie heißt nicht, der Staat hält sich aus Lohnfragen heraus. Eine völlig falsche Lesart. Eine völlig falsche Lesart dadurch auch schon aufzulösen, dass immerhin die Tarifautonomie in einem staatlichen Gesetzeswerk niedergelegt ist. Das sollte man nicht vergessen. Und wenn man sich das einfach vor Augen führt, ist auch schon klar, dass der Staat mit dieser staatlich verfügten Tarifautonomie mitnichten so etwas wie den Startschuss zu einem freien Klassenkampf zwischen den beiden großen Klassen gegeben hat, sondern, um das gleich so zu formulieren, damit mit der eingerichteten Tarifautonomie eine eindeutige Lohnvorgabe in die Welt gesetzt hat. Und zwar folgendermaßen. Der Streit beider Parteien soll nämlich, das ist jedermann faktisch bekannt, in einen einvernehmlich verabschiedeten und dann gültigen Vertrag, den sogenannten Kollektivvertrag, münden. Und dem sollen, wie gesagt, beide Seiten dann ihre Zustimmung erteilen. Das ist die staatliche Vorgabe. Das soll dabei rauskommen, die Einigung auf einen Vertrag mit einer bestimmten Festlegung des Lohns. Und diese Vorgabe ist es, die exakt das enthält, was ich eindeutige Lohnfestlegung genannt habe. Denn es ist klar, dass die Kapitalseite, behaupte ich mal, dass es klar sei, dass die Kapitalseite überhaupt nur dann Lohn zahlt, wenn sich die von ihr eingekaufte Arbeit für sie rentiert, wenn sie als Mittel für ihren Profit einsetzen kann. Wenn diese Kalkulation mit dem Lohn nicht aufgeht, dann kauft sie eben keine Arbeit oder entlässt wieder eingekaufte Arbeiter. Diese Bestimmung vorausgesetzt, heißt es, im Streit bleibt es notwendigerweise dabei, dass diese Conditio sine qua non des Kapitals die maßgebliche, die den Streit bestimmende maßgebliche Vertragsvoraussetzung ist. Das Kapitalinteresse muss also notwendigerweise bedient werden in diesem Vertrag, in dieser Einigung, sonst läuft nichts. Und allein der Spielraum, den dieses kapitalistische Interesse an einem lohnenden, rentablen Lohn eröffnet, Obergrenze und Untergrenze von Rentabilitätskalkulationen des Kapitals, dieser Spielraum bildet auch nur den Spielraum von Verhandlungen. Also, die staatlicherseits gewährte, eingerichtete Tarifautonomie, mit der die beiden Gegner sich im Streit und mit Vertrag auf irgendeine Variante der Bedienung des Interesses der einen Seite, nämlich des Kapitalinteresses, einigen müssen. Dies ist der ganze Inhalt und zugleich die Verrücktheit der Tarifautonomie. Der Eingriff des Staates in den Lohn heißt also hier, einigt euch frei nach Maßgabe des vorher zur Bedienung festgeklopften Interesses des Kapital, kauft nur rentablen Lohn. Akzeptiert es bitte schön als Gewerkschaften. Auf der Grundlage wird dann, wie man weiß, verhandelt. Die weiteren Verlaufsformen dieser Verhandlungen will ich nicht ansprechen. Also man kann auch sagen, Lohn und rentabler Lohn, das ist eigentlich dasselbe. Rentabler Lohn ist eigentlich ein Pleonasmus, wie an dieser Ausführung über die Tarifautonomie deutlich geworden ist. Der Staat weiß übrigens für sich selbst auch einen guten Grund für diese Vorschrift. Es ist nicht nur, dass er selbstlos einen Dienst am Kapital leistet damit und einen Dienst an der Gewerkschaft, die sich in diese Conditio einfügen darf. Er weiß selbst den guten Grund, der ist, glaube ich, auch bekannt, den muss ich nicht groß ausführen. Denn vom gelingenden Geschäft seiner Unternehmungen hier, seiner kapitalistischen Privateigentümer hier, vom gelingenden Geschäft ist auch sein Staatsreichtum abhängig. Es sorgt also, das ist mein erstes kurzes Zwischenfazit, mit der tarifautonomen Lohnregulierung der Staat dafür, dass der Lohn gleich zwei zentrale Dienste erfüllt, und zwar zwei zentrale Dienste, bevor er überhaupt im Portemonnaie des Lohnbeziehers, der dafür gearbeitet hat, landet. Der erste Dienst, nochmal so zusammengefasst mit der Tarifautonomie, setzt der Staat das Recht des Kapitals auf rentable Ausbeutung, auf rentable Benutzung der Arbeitskräfte in Kraft. Und der zweite Dienst ist der Dienst, den der Lohn darüber den staatlichen Berechnungen leisten soll. Er hat sich in dem Verhältnis zur Leistung, die dem Arbeitsmann abverlangt wird, als Quelle des Reichtums zu bewähren, an dem der Staat eben partizipiert. Das ist nun keineswegs, wie jedermann weiß, die einzige Leistung. Das sind keineswegs die einzigen Leistungen, die dem Lohn abverlangt werden. Dass der Lohnempfänger sein schwer verdientes, tarifautonom ausgehandeltes, jetzt privat verknuspern kann, dem ist nicht so, das weiß jeder. Die staatliche Partizipation am gesellschaftlichen Geldreichtum betrifft eben nicht nur das Produkt der Ausbeutung der Lohnempfänger, den Profit, sondern zugleich die Geldsumme, die als Kaufmittel für Arbeit gerade diesen guten Dienst am Profit für die Unternehmen geleistet hat, den Lohn. Das ist schon eine kleine Verrücktheit, die man sich mal klar machen soll. Der Staat betrachtet diese, ich sag's nochmal so, abhängige Variable des Profits, dieses Residuum sozusagen des Profits, wie eine ganz eigenständige Form des Reichtums, als hätte sie mit dem Gegensatz zum Profit überhaupt nichts zu tun, als ganz eigenständige Form des Reichtums, an der er sich selbstverständlich ebenfalls und nicht zu knapp zu bedienen pflegt. Der Gegensatz von Profit und Reichtum interessiert ihn, gerade hat er ihn noch Tarifautonomie geregelt, interessiert ihn jetzt als jemand, der, ich sag's gleich, Steuern kassiert, nicht mehr. Bevor der Lohnempfänger seinen Lohn also ausgeben kann, kassiert der Staat Steuern, und zwar, wie jedermann weiß, wahrscheinlich die meisten inzwischen aus eigener Erfahrung, ohne dass dagegen Einspruch eingelegt werden kann. Wenn, soll man auch mal immer betonen, wenn weiter von den Lohnarbeitern auf den Lohn als Mittel ihres Lebensunterhalts gesetzt wird, wenn Lohnarbeiter weiterhin diese staatliche Vorgabe befolgen, derzufolge eigentumslose Menschen sich für ihre Lebensmittel notwendigerweise in fremden Diensten abzuschuften haben. Sollen wir mal wieder sagen, dass dies die nach wie vor gültige Voraussetzung ist, dass dies überhaupt funktioniert. Der Staat behandelt folglich den insgesamt vom Kapital veranschlagten Lohn, den sogenannten Bruttolohn, als eine erstmal ihm zur Disposition, für seine Kalkulationen zur Disposition stehende Geldsumme, als seinen finanziellen Rohstoff. Also, kaum kommen die Menschen, die lohnarbeitenden Menschen, dem Staatsauftrag nach, Lohnarbeit als einziges zugelassenes Lebensmittel zu benutzen, da ist es derselbe Staat, der ihnen diese Unterwerfung unter diesen Auftrag damit dankt, dass er sie gleich wieder mit dem Verdienten, bei dem Verdienten ein Stück weit enteignet. Er kassiert ihnen was ab. Das ist der dritte Dienst, den der Staat vom Lohn erwartet und den er gar nicht freiwillig zur Erledigung der Lohnarbeiter überlässt. Weiter. Noch längst nicht fertig. Die staatliche Ausplünderung des Lohns geht weiter. Was der Staat jetzt an Steuern kassiert, verwendet er nämlich nicht dazu. Zum Beispiel, könnte man ja mal dran denken, seinen einkommensabhängigen Bürgern dann ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn sie keinen haben. Wenn das Kapital sie für überflüssig oder unbrauchbar erklärt hat, was bekanntlich so regelmäßig passiert und so klar zu den Bestimmungen der Lohnarbeit dazugehört, dass sich diese Gesellschaft eines veritablen Sozialstaats rühmt bzw. gerühmt hat. Für solche Verwendung sind die gerade auch vom Lohn kassierten Steuereinnahmen dem Staat viel zu schade. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass der Staat die Arbeiterklasse mit ihrem Verdienten nach dem Abzug von Steuern nicht sich selbst überlassen möchte. Und zwar aus einem einzigen Grunde. Aus dem Grunde, dass er weiß, der Lohn des Einzelnen taugt einfach nicht dazu, die Unterbrechungen des Arbeitslebens oder die Zeit danach, also den Ruhestand, aus dem, was man selbst verdient hat, zu finanzieren. Und da der Staat nur einmal Wert legt